Ihr Lieben, vom Klavier auf die Kanzel bzw. auf die Bühne. Ich grüße euch ganz herzlich, freue mich, dass ihr da seid, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Und mitten in der Passionszeit leitet uns ein Bibelwort, das wir eben schon gehört haben in der Moderation. Der Menschensohn ist gekommen zu dienen, indem er sein Leben hingibt. Heute möchte ich euch mit euch über das Wort dienen nachdenken. Das ist ein wichtiges Wort. Und wir haben eben in der Moderation schon ein paar Dinge gehört. Du hast ein paar Sachen schon vorweggenommen. Der hat die Kommunikation in der Ehe nicht so richtig funktioniert. Genau. Dienen. Dienen ist ja in unserer Gemeinde ein wichtiges Wort. Das griechische Wort heißt Diakonia. Und dienen macht uns aus, prägt uns. In dieser Gemeinde schon seit vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten. Durch konkrete Gemeindeformate, wie zum Beispiel das Essen für Schulkinder vor vielen Jahren oder auch die Arbeit mit Migrantinnen und Migranten. Dann die enge Beziehung zu diakonischen Einrichtungen wie der Großstadtmission und vor allem auch die diakonische Gesinnung vieler Menschen hier zwischen Tür und Angel zeigt einfach, wir sind eine Gemeinde, in der das Wort Diakonie großgeschrieben wird. Und ich finde auch gerade Kirche Kunterbund hat auch etwas von Diakonie, von wir bringen zusammen. Das ist einfach was Wunderbares. Diakonie, dienen. Wir haben aber auch schon, uns ist bewusst geworden, dass dieses Wort wichtig ist. Das ist keine Kleinigkeit in der Bibel. Über 100 Mal finden wir es in der Bibel im Alten und im Neuen Testament. Und Jesus knüpft die Nachfolge, das Christsein daran an. Ich lese mal aus dem Johannesevangelium. Da sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, der soll mir dienen. Wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Und Paulus ist genauso deutlich. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 1, ihr habt euch bekehrt von den Götzen. Also ihr seid Christen geworden. Warum? Damit ihr Geborgenheit erlebt, Sinn im Leben habt, gerettet werdet. Nein, ihr seid bekehrt worden, um zu dienen dem lebendigen Gott. Wir sind Christen geworden, damit wir Gott dienen können. Und so gibt es noch viele andere Verse, die deutlich machen, dass Dienen etwas sehr Zentrales ist in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament. Wir haben schon in der Moderation gehört, dienen hat aber nicht unbedingt einen positiven Klang heute. Ja, früher war das ein bisschen anders. Da sagte man noch, wenn man irgendwo in einem hauswirtschaftlichen Engagement war für eine gewisse Zeit, das war ein Dienst, dann war man wer. Oder ich weiß noch, in der Zeit, wo ich den Wehrdienst verweigert hatte, da gab es einige Debatten mit einigen Freunden und die sagten ganz stolz, ich habe aber noch gedient, als wäre Zivildienst kein Dienst. Ja? Aber da war das Wort dienen noch positiv. Heute gebrauchen wir es ungern. Das klingt so nach Abhängigkeit, nach Unterwerfung oder Unterordnung, Gehorsam, ja. Ehrenamtliches Engagement, das sagen wir gerne. Aber wo sagen wir noch, ich diene? Dienen, finde ich, hat keinen positiven Klang. Und mit dem Dienen ist das auch in christlichen Gemeinden so eine Sache. Ja, bei uns natürlich nicht, bei uns ist alles top, klar. Nein, aber in vielen christlichen Gemeinden ist es so, dass die einen so eine Konsumhaltung an den Tag legen, sich anlehnen und sagen, jetzt macht mal ihr da vorne, sich aber nicht wirklich einbringen. Und es gibt andere, die können nicht Nein sagen. Die sagen immer, ja, okay, mache ich, wenn sie gefragt werden, aber tun das dann nicht wirklich mit freiem Herzen. Das ist auch nicht gut. Also auch in Kirche, in christlichen Gemeinden ist es nicht unbedingt klar und eindeutig und hilfreich, was man über das Wort dienen denkt. Und so habe ich mich gefragt, wo finden wir ein gutes Beispiel für Dienen? Und da sind wir mitten in der Passionszeit und wir haben eben schon den Text gehört. Ich möchte noch mal ein paar wenige Verse daraus vorlesen, die für die Auslegung jetzt leitend sind. Also aus Johannes 13, 1 bis 5 und 15, das ist die Geschichte von der Fußwaschung. Wir haben es eben schon in der Lesung teilweise gehört. Am Vorabend des Passafestes wusste Jesus, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Er hatte die Menschen geliebt bis ans Ende. An diesem Abend saß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Jesus wusste, das ist jetzt der zentrale Vers, verrate ich schon mal, Jesus wusste, dass der Vater ihm alles gegeben hatte. Er wusste, dass er vom Vater kam und er wieder zum Vater zurückkehren würde. Und da er das wusste, stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch aus Leinen, er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Und dann sprach er, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Diese Geschichte gehört in die Karwoche, ja? Diese Geschichte, die Fußwaschung, ereignet sich am grünen Donnerstagabend, an dem Tag, bevor Jesus starb, an dem Abend, wo er auch das Abendmahl einsetzte, das wir heute feiern, und an dem Abend, wo er auch viel weitergegeben hat, was ihm noch wichtig war. Also eine ganz wichtige Symbolhandlung. Und in einer unscheinbaren Nebenbemerkung wird deutlich, warum Jesus diesen ganzen Weg geht. Und er ist so wunderbar, dieser Satz, der heißt nämlich in Vers 1, er hatte die Menschen geliebt, er liebte sie bis ans Ende. Und das ist meine Botschaft heute Morgen für euch. Zwei kurze Botschaften da aus diesem Satz, nämlich erstens, die Liebe zu seinen Leuten gilt bis an sein eigenes Ende. Die Liebe von Jesus gilt seinen Leuten bis an sein eigenes Ende. Was waren das für Leute? Diese Jünger hatten ihn zwar begleitet über mehrere Jahre, aber sie hatten ihn alle verlassen in dieser Zeit. Sie hatten ihn verraten, verleugnet, waren weggelaufen. Und Jesus betet noch am Kreuz, Vater, vergib ihnen. Vergib ihnen, dass sie mich verlassen haben. Und bis zu seinem letzten Atemzug liebt er sie. Und das ist meine Botschaft für dich. Egal, wie du Jesus gegenüber eingestellt bist, egal, ob du ihm untreu wirst, egal, ob du Wege gehst, die er nicht gut findet, er bleibt dir treu. Er bleibt dir unter allen Umständen in Liebe zugewandt. Auch wenn du ihn mal verleugnest, auch wenn du nicht alles richtig machst, auch wenn du nicht immer vorbildlich bist, Jesus liebt dich bis ans Ende. Er sagt nicht, es reicht, das Limit ist erreicht, es geht nicht mehr, sondern er sagt, Vater, vergib ihm, vergib ihr. Ich stehe zu diesem Menschen und ich finde, das ist eine großartige Botschaft. Und die zweite Botschaft aus diesem Vers, er liebte sie bis ans Ende, bis an ihr Ende. Also bis an dein Lebensende wirst du von Jesus geliebt. Im Laufe meiner Erfahrung als Pastor habe ich einige Menschen im Sterben begleiten dürfen. Und es ist immer die Frage, was trägt Menschen im Sterben? Welche Gedanken sind das? Welche Themen, welche Lieder? Was beschäftigt Menschen noch am Ende? Oftmals können die gar keine Worte aufnehmen, sondern da genügt ein Händedruck, ein Streicheln über die Wange, über die Schulter. Aber ich habe schon oft gemerkt, dass Menschen auch noch mal anders gestorben sind, wenn sie wussten, die Liebe von Jesus trägt mich bis zum letzten Atemzug und er begleitet mich hinüber in seine neue Welt. Jesus liebt dich bis an dein Ende. Und ich finde, auch das ist ein Grund, fröhlich zu sein und auch fröhlich in diesem Gottesdienst zu sein. Jetzt kommt diese Fußwaschung, ja? Also, wollen wir das auch mal machen nächste Woche hier? Ja, machen wir. Dann gehe ich rum als Pastor. Nein, keine Sorge, ihr könnt wiederkommen, alles wird gut. Diese Fußwaschung war eine unfassbare Zeichenhandlung, denn das machte ein normaler Mensch, nicht ein normaler Bürger. Ja? Es war üblich, dass den Menschen die Füße gewaschen wurden, die von draußen kamen. Die waren staubig, die waren dreckig. Aber das machten Sklaven, das machten Diener, das machten Mägde. Aber das machte kein normaler Mensch und schon gar kein Rabbi. Das war unwürdig. Und kein Wunder, dass der lautstarke Petrus sagte, Jesus, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht von dir die Füße gewaschen bekommen. Aber Jesus war das wichtig, genau das zu tun. Wie kann der so etwas machen? Wie schafft Jesus das? Und das ist meine Leitfrage jetzt. Wie kann Jesus so dienen? Woher nimmt Jesus die Größe, sein ganzes Leben zu gestalten in Demut, in Hingabe, dass er sein Leben für andere hingibt? Woher nimmt er dieses Selbstbewusstsein, diese Größe einerseits und diese Demut andererseits? Wie schafft Jesus das? Warum hat Jesus nicht dieselben Schwierigkeiten mit dem Dienen und mit der Demut wie wir Menschen oft heute? Das ist die große Frage. Nun kann man als vorschnelle Antwort sagen, naja gut, er war halt der Sohn Gottes, ja, der war halt schon was Besonderes, wir können uns mit ihm nicht vergleichen, aber das funktioniert nicht so richtig, denn Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben und an diesem Beispiel sollt ihr euch orientieren. Also, was hat Jesus zu diesem selbstbewussten Diener gemacht, der erhobenen Hauptes lebte und dennoch seinen Rücken krumm machen konnte für Menschen, der dienen konnte, der sich erniedrigen konnte, der demütig sein konnte? Was war sein Geheimnis? Ich habe eben schon mal gesagt, es gibt einen Vers, der ist zentral und den überliest man schnell, wenn man die Bedeutung nicht abschätzen kann. Ich will ihn noch einmal lesen. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und er wusste, dass er zu Gott zurückkehren würde. Um was geht es? Was ist der Punkt? Der Punkt ist, Jesus weiß, wohin er gehört. Jesus kennt seine Identität. Jesus weiß, er kommt vom Vater. Er weiß sich in der Liebe seines Vaters geborgen. Er gründet sich in der Liebe seines Vaters. Er kennt seine Identität. Und er muss seine Identität nicht erst aufbauen und beweisen, indem er etwas leistet, indem er seine Ellenbogen einsetzt, indem er krampfhaft versucht, jemand zu sein. Jesus weiß, wer er ist, würde man psychologisch sagen. Jesus kennt seinen Wert. Er weiß, ich komme vom Vater, ich gehe zum Vater, ich werde getragen vom Vater. Wo ist das Problem? Und da kann ich es mir auch leisten, den Rücken krumm zu machen. Da kann ich es mir auch leisten, diesen Menschen die Füße zu waschen. Jesus weiß, wer er ist, dass er sich gründet im Vater. Das ist sein Dienstgeheimnis. Und das ist der Unterschied zu uns Menschen. Das ist jetzt ein bisschen verallgemeinern, das trifft natürlich nicht jeden zu, aber ich glaube, dass viele Menschen ein Problem haben mit dem Dienen, mit Hingabe, mit Demut, weil sie keine innere Heimat haben, weil Menschen nicht mehr wissen, was bin ich eigentlich wert? Und dann müssen sie sich und anderen beweisen, dass sie was wert sind. Und dann konsumieren sie. Und dann leisten sie was, dann wollen sie etwas leisten, etwas vorweisen sich und wollen stolz sein und sagen, ja, ich bin es wert, auf dieser Welt zu sein. Ich habe einen Wert. Ja? Leistung, Besitz, Konsum, dadurch versuchen viele Menschen, ihren Wert selber zu machen, zu begründen, ihre Identität selber zu begründen. Und das führt oft dazu, dass sie alles festhalten und dass sie nicht frei sind, sich zu verschenken, sich hinzugeben und auch demütig zu sein. Denn wer durch seinen Besitz, durch Konsum oder durch Leistung seinen Wert erst erschaffen muss, der muss klammern, der kann nicht verschenken, der kann nicht freigeben. Und das ist der Unterschied bei Jesus. Und wenn Jesus uns aufruft, seinem Beispiel zu folgen, dann meint er nicht in erster Linie, dass wir uns wirklich die Füße waschen sollen und auch noch nicht mal in erster Linie, dass wir anderen was Gutes tun, das auch. Aber er möchte, dass wir uns die Frage stellen, weißt du, wer du bist? Kennst du deine Identität? Und damit meine ich nicht, wie du heißt. Weißt du, was du wert bist? Hast du ein Zuhause? Und damit meine ich nicht deine Adresse. Hast du eine Heimat, wo du sagst, da gehöre ich hin, davon lebe ich, davon bin ich getragen? Jesus möchte, dass du dir diese Frage stellst und er wünscht sich, dass du diese Frage beantworten kannst im Blick auf ihn. Denn wenn du diese Frage beantworten kannst, dann bist du frei und musst nicht klammern, sondern kannst verschenken, kannst den Rücken krumm machen, kannst demütig sein. Die Bibel gibt so viele Antworten auf die Frage, wer du bist und was du wert bist. Könnte ich jetzt lange drüber reden, mache ich nicht. Nur ein paar wenige Sätze, ja. In Jesaja 43, da heißt es, Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Egal wie du heißt, egal wie du mit deiner Geschichte hier bist, mit deiner Biografie, egal was dich bewegt, wo deine Brüche sind, deine Risse, er ruft dich beim Namen und er sagt, hey, du bist mir wichtig. Ich habe Interesse an dir und darum willkommen in meinen Armen. Egal wer du bist heute Morgen, auch wenn du denkst, ich kann eigentlich nicht geliebt sein. Mein Leben ist so drunter und drüber gegangen, da ist so viel passiert. Doch, er sieht dich und er liebt dich. Und das ist einfach großartig. Ein anderes Bibelwort aus dem Neuen Testament, aus dem Johannesevangelium, da heißt es, wer Jesus aufnimmt, der bekommt das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Ja? Nicht nur, Jesus war natürlich der Sohn Gottes, aber wenn man das ernst nimmt, dann darfst auch du ein Sohn von Gott sein, ein Prinz. Und du, eine Prinzessin, ja, hier sind lauter Prinzessinnen und Prinzen. Wir sind Erben, wir sind Kinder dieses Vaters. Das ist doch großartig. Und wir sind eingeladen, unsere Identität darin zu entdecken und sie nicht selbst krampfhaft schaffen zu wollen. Und wo kommst du her? Jesus wusste, ich komme vom Vater, ich gehe zum Vater. Wenn du weißt, ich komme aus dem Herzen Gottes, du kommst nicht daher, dass deine Eltern sich geliebt haben oder auch nicht und du bist zufällig entstanden. Du bist aus dem Herzen Gottes geboren. Er hat dich erdacht und du kehrst in das Herz Gottes zurück, wenn du dich auf ihn einlässt. Wenn man das weiß, wenn man seine Herkunft kennt, wenn man weiß, was einen trägt, dann ist man frei. Frei, sich zu verschenken, frei, sich einzusetzen, frei, sich hinzugeben. Und diese Freiheit wünsche ich euch. Und diese Freiheit wünsche ich mir, dass wir uns bergen können, dass wir wissen, hey, ich bin zu Hause und das ist einfach großartig. Und darum kann ich meinen Rücken krumm machen. Und darum kann ich die Füße waschen. Darum kann ich demütig sein und mich hingeben. Wir feiern gleich das Abendmahl. Und es passt, weil im Anschluss an diese Fußwaschung hat Jesus das Abendmahl eingesetzt. Und das Abendmahl ist ein ganz besonderes Zeichen dieser Hingabe von Jesus. Ich weiß nicht, wie du, mit welcher inneren Einstellung du das Abendmahl feierst. Ne, ob du denkst, ja gut, bei der Gottesdienst halt 10 Minuten länger, mache ich halt mit. Oder ob du sagst, großartig, hier wird mir, und dazu lade ich euch ein, hier wird mir die Liebe von Jesus mal in Brot und Wein oder bei uns in Saft, in Brot und Saft wirklich gezeigt. Hier schenkt er uns seine Hingabe, hier schenkt er uns seine Liebe. Herzliche Einladung dazu, zum Abendmahl, aber auch zum sich gründen in seiner Liebe und dann in aller Freiheit zu dienen, sich hinzugeben und sich zu verschenken. Amen. Jesus.